Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Ein trauriger Tag für die Kultur ist das heute. Theater, Opernhäuser, Kinos, alles geschlossen wegen Corona. Und auch die Museen und Ausstellungshäuser, die montags oft Ruhetag haben, werden morgen nicht wieder aufmachen, bis Ende November oder vielleicht ja sogar noch länger. Nachdem viele ihrer Enttäuschung über diese Regierungsbeschlüsse Luft gemacht haben, bleibt jetzt die Frage, wie geht es eigentlich finanziell weiter für die Kulturschaffenden? Ein Thema dieser Sendung. Auf der anderen Seite war das vergangene Wochenende voller kultureller Highlights. Kinos, Theater und Opern spielten ein vorerst letztes Mal vor Publikum und manche Premiere wurde auch einfach vorgezogen, so wie der Lohengrin in Leipzig.
Ich habe selten im Haus eine solch warme, zugewandte Atmosphäre erlebt einer Aufführung gegenüber. Wir wollten es fertigstellen, um nach dem Lockdown etwas zum Spielen zu haben.
Der Leipziger Intendant Ulf Schirmer war das über die Lohengrin-Premiere, die wegen Corona um eine Woche vorverlegt worden ist. Mit dem Lohengrin bleibt Leipzig auch im Plan für die Opernfesttage Wagner 22 in anderthalb Jahren. Dann sollen alle 13 Wagner-Opern dort gezeigt werden, innerhalb von 3 Wochen. Klaus Fischer war bei der Premiere gestern Abend dabei.
Dieser Lohengrin war anders. 2 Stunden vor der Premiere hatten die Leipziger Gesundheitsbehörden aufgrund rasant steigender Infiziertenzahlen die Bestimmungen verschärft. So musste die Leitung der Oper trotz Hygienekonzept 50 Besucherinnen und Besucher nach Hause schicken, die bereits Karten hatten. Der Unmut war hörbar. Doch als das Gewandhausorchester die ersten wunderbar flirrenden Töne der Ouvertüre spielte, war die Anspannung im Publikum verflogen. Und auch wohl die Skepsis einiger orthodoxer Wagnerianer im Publikum darüber, dass Intendant und Dirigent Ulf Schirmer das Werk Corona-bedingt von 3,5 auf knapp 2 Stunden verkürzt hat. In der Partitur fehlten etliche Passagen des Chors und des Orchesters, die aber nicht allzu sehr vermisst wurden.
Leitend war der Gedanke, dass die Musik trotz der Kürzungen Gelegenheiten haben muss, sich vollständig im Wagnerschen Sinne ausschwingen zu können. Sodass ich mich dafür entschieden habe, große Szenen zur Gänze spielen zu lassen und dafür komplette dramaturgische Blöcke wegzulassen.
Das Gewandhausorchester spielte auf der Bühne der Leipziger Oper, die zum Glück enorm groß ist, sodass die Mitglieder den nötigen Abstand einhalten konnten. Der Chor stand verteilt auf der Seitenbühne, für das Publikum nicht sichtbar. Das Gesangsensemble agierte vorne auf dem bedeckten Orchestergraben. Ulf Schirmer kam mit dieser Situation hervorragend klar. An die Hygienevorschriften angepasst war selbstverständlich auch die Inszenierung des gebürtigen Krefelders Patrick Bialdiga. Er machte aus der Handlung ein Kammerspiel, angesiedelt im Thronsaal des Hofes von Brabant. Die Protagonisten agierten um eine lange Tafel, die im Laufe des Abends in mehrere Einzeltische geteilt wurde. Ein Beziehungsdrama zwischen 2 Paaren, auf der einen Seite Ortrun und Telramund, die zusammen sind, aber nicht zusammenpassen, auf der anderen Lohengrin und Elsa, die zwar zusammenpassen, aber nicht zusammengehören können. Ein Beziehungsdrama, das sich über weite Strecken ziemlich langweilig dahinschleppte und das auch der Plüschschwan in einer Plexiglaskugel, die Lohengrin bei seinem ersten Auftritt auf den Armen balancierend hereintrug, nicht spannender machte. Musikalisch war der Abend allerdings hervorragend. Der schwedische Tenor Michael Weinius gab einen Lohengrin, der in allen stimmlichen Registern überzeugte, in den leisen Passagen bisweilen Gänsehaut hervorrief. Die amerikanische Sopranistin Jennifer Holloway in der Rolle der Elsa agierte kongenial, wobei man sich von ihr ein wenig mehr Lyrizität gewünscht hätte. Überragend bei beiden die klare und verständliche Deklamation. Als Ortrun war die Schweizer Sopranistin Stefanie Müther zu hören, die sehr kurzfristig für das erkrankte Ensemblemitglied Katrin Göring eingesprungen ist und die Partie sehr gut meisterte. Beeindruckend die Leistung des kanadischen Bassbaritons Randall Jacobs, der zum Leipziger Opernensemble gehört, in der Partie des Telramund.
Oh, fürchterliches Weinen. mich noch in deine Nähe. Warum lass ich dich nicht allein?
Einmal mehr zeigte diese außergewöhnliche Lohengrin-Premiere, wie glücklich die Leipziger Oper sich damit schätzen kann, das Gewandhausorchester im Graben bzw. wie gestern Abend auf der Bühne zu haben. Der Streicherklang mit großer Wärme und aufs Höchste differenziert, das Blech in gewohnter Perfektion, das Holz bisweilen überirdisch anrührend. Schon deshalb wäre zu hoffen, dass diese Produktion im Dezember wieder an den Start gehen kann.
Klaus Fischer berichtete von der vorgezogenen Lohengrin-Premiere gestern Abend in Leipzig. Ebenfalls in Leipzig ist gestern das Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig zu Ende gegangen. Und natürlich hat auch dort Corona das Festival geprägt. Zum einen durch Filme darüber und zum anderen organisatorisch. Das Festival fand nämlich als sogenanntes Hybrid-Festival statt. Soll heißen, es gab Filmvorführungen vor Ort, die zeitgleich im Internet zu sehen waren. Nach der Premiere wurden die Filmemacher live zugeschaltet, wofür der neue Festivalleiter Christoph Terhechte viel positives Feedback bekam.
Wir haben von mehreren Zuschauern auch gehört, es ist fast intimer als ein wirkliches Filmgespräch im Kino, weil natürlich der Zuschauer in der gleichen Situation ist wie die Filmschaffenden. Man sitzt zu Hause und man fühlt sich näher, man kann sich eigentlich auch noch besser sehen. Also es ist ein Modell, was so gut funktioniert, dass wir uns überlegen sollten, dabei zu bleiben und auch in Zukunft denjenigen, die nicht im Kino sein können, die Teilhabe am Festival auf diese Weise zu ermöglichen.
Zum Abschluss gab es die Preise und dabei wurden gleich 4-mal Filme aus oder über Afrika ausgezeichnet. Sind also afrikanische Dokumentarfilme zurzeit die besten? Das habe ich den Filmkritiker Rüdiger Susland gefragt.
Nein, dass sie die besten sind, das glaube ich nicht. Die Filme, die sind schon sehr gut. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es jetzt gleich so viele Preise für Filme aus und über Afrika sind. Man muss dazu sagen, dass die Filme alles auch Koproduktionen sind mit Europäern. Zum Beispiel eben der Sieger des deutschen Wettbewerbs, das ist eben eine deutsch-ägyptische Koproduktion. Und auch ein guter Film über eine Sportlerin, Lift Like a Girl, eine Gewichtheberin in Ägypten, die über Jahre begleitet wird. Das ist natürlich auch was sehr Spannendes, was Ungewöhnliches, was uns etwas über das Frauenbild im islamischen Raum erzählt. Gleichzeitig glaube ich, dass diese Konzentration aus Afrika vielleicht auch ein bisschen was zu tun hat mit, sagen wir mal, positiv gemeinten kulturellen Vorurteilen. Also man hat ein besonderes Interesse für Afrika gerade, aus vielen, vor allem politisch naheliegenden Gründen, weniger künstlerischen Gründen. Und deswegen, glaube ich, trifft es jetzt sehr viele Afrikaner auf einmal.
Welchen Film muss man sich da auf jeden Fall noch merken? Sie haben ja einen schon angesprochen.
Ja, sicherlich auch den Siegerfilm, Die goldene Taube, Downstream to Kinshasa. Das ist ein Film aus dem Kongo. Diodo Amadi heißt der Regisseur. Und es ist allerdings ein Film, den man auch als ein Stück politischen Aktivismus sehen kann. Also er ist eindeutig ausgezeichnet worden, weil es hier um den Inhalt geht. Das heißt, um den Bürgerkrieg im Kongo und um Kriegsversehrte, die um ihre Rechte kämpfen. Also eine Art Eroberung des öffentlichen Raums im Kongo. Das ist sicherlich ein Film, den man sich unter den Siegerfilmen merken muss. Unter diesen afrikanischen Filmen.
Gibt es denn auch Filme, die übersehen worden sind, also die nach Ihrer Meinung auf jeden Fall noch einen Preis verdient gehabt hätten?
Ja, es ist insgesamt ein sehr gutes Jahr gewesen. Ich fand es eine starke Auswahl in Leipzig und mir haben schon ein paar Filme, die teilweise auch keinen Preis gewinnen konnten, gefallen. Zum Beispiel in einer Nebenreihe ein Film aus Argentinien, aber von einem amerikanischen Regisseur, der dort lebt. Everything That Is Forgotten in an Instant heißt der. Richard Spuntoff, der Regisseur. Das ist ein Essayfilm über Identitäten und den Umgang mit der Vergangenheit, die Verschränkung von Familien- und Kulturgeschichte. Und überhaupt ist dieser Essayfilm, sind auch Filme, die mit Archiven arbeiten, wie zum Beispiel ein deutscher Film über das DDR-Hotel Astoria. Das sind Filme, die ein bisschen weniger im Fokus waren. Es gab weniger solche Filme und sie haben auch keine großen Auszeichnungen bekommen. Das zeigt, dass es auch unter den Jurys und ihren Preisvergaben immer Trends gibt, so wie auch unter den Filmen.
Der neue Leiter Christoph Terhechte hat ja einen neuen Publikumswettbewerb eingeführt, der Goldene Schnitt. War das eine gute Idee?
Ich fand das sehr überzeugend. Natürlich sind Filme, die einem Publikum, einem breiten Publikum vor allem auch gefallen, die sind immer ein bisschen anders als Filme, die Jurys gefallen. Und dass man das gewissermaßen zweiteilt, das ist eine interessante Idee. Überhaupt hat ja Christoph Terhechte eine ganze Menge umgestellt. Er scheint mir mit seinem Auswahlteam bessere Filme ausgesucht. Ein bisschen Filme, denen es schon mehr um den Kunstcharakter des Kinos geht und die nicht so reportagehaft bebildern. Und dann hat er natürlich das Festival kondensiert, kann man sagen, konzentriert. Ich will gar nicht sagen abgespeckt, aber de facto zeigt er nur noch halb so viele Filme wie seine Vorgängerin. Von 300 auf 150, das sind immer noch mehr als genug für 5 Tage. Und ich finde es sehr überzeugend, dass man sich konzentriert auf die wirklich guten, wirklich sehenswerten Filme und nicht glaubt, man muss alles irgendwie zeigen.
Nun kommen wir noch mal zu dem Hybrid-Festival. Nach der Premiere sind die Filme noch 2 Wochen lang online abrufbar. Und so haben manche sogar einen Vorteil im Hybrid-Festival gesehen, nach dem Motto, dann erreichen sie ja womöglich ein größeres Publikum als sonst in Leipzig. Stimmt das denn oder ist das nur Zweckoptimismus?
Ich glaube schon, dass es Zweckoptimismus ist. Natürlich stimmt es, man hat mehr Zuschauer, aber die sehen ja eigentlich nicht das Festival, sondern die sehen eben Streams. Das ist eine Krücke, ein Hilfsmittel. Die Hauptsache ist schon, einen Film im Kino zu sehen. Wenn man konzentriert einen Film auf einer sehr großen Leinwand und mit Hunderten von anderen Zuschauern sieht, ist das ein anderes Erlebnis. Man nimmt den Film anders wahr und das kann kein Online-Stream ersetzen. Und wir hoffen alle natürlich, dass wir dahin zurückkommen. Ein Festival ohne Live-Präsenz, ohne Kino, das ist überhaupt nicht denkbar.
Rüdiger Suchsland war das mit einer Bilanz des Dokumentarfilmfestivals DOC Leipzig. Die Enttäuschung ist riesig. Wieder wird im Zuge der Corona-Bekämpfung die Kultur dicht gemacht. Von der vielbeschworenen Systemrelevanz der Kultur ist in der Praxis also wenig zu merken. In zahlreichen bitteren Äußerungen und offenen Briefen aus der Kultur schwingt zudem die pure Existenzangst mit. Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiß um die prekäre Lage vieler Kulturschaffender und hat auf schnelle Hilfen gedrängt. Aber ob bei der Sitzung des Corona-Kabinetts heute solche Finanzhilfen auch vereinbart wurden, das erfahren Sie jetzt von Christiane Habermals.
Es kommt selten vor, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters in der kleinen Runde des Corona-Kabinetts mit am Tisch sitzt. Diesmal war es der Fall. Schon das ein sicheres Zeichen dafür, dass auch bei der Kanzlerin und bei Finanzminister Olaf Scholz angekommen ist, dass es in der Kulturbranche mittlerweile für viele um die nackte Existenz geht. Grütters hatte zuletzt von einer echten Katastrophe für die Kultur gesprochen. Wir sind uns einig, dass die Hilfen die Kultur erreichen müssen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auf ihrer Pressekonferenz nach der Sitzung.
Und Menschen, die jetzt in diesem Moment wieder nicht auftreten können oder ihre Kunst nicht zeigen können, die leiden natürlich darunter und bringen für uns alle, für die ganze Gesellschaft damit ein Opfer, genauso wie die Restaurants, Bars und Clubs.
Sie wisse, dass viele Unternehmen große Anstrengungen unternommen hätten, um Hygienekonzepte umzusetzen. Doch jetzt gehe es darum, Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, warb die Kanzlerin um Verständnis.
Auch die Kulturszene hatte ja mit viel, viel Liebe und Engagement Möglichkeiten und Formen gefunden, wieder arbeiten zu können. Und wir wissen alle, dass die Kultur für unser Zusammenleben in der Gesellschaft existenziell ist, dass sie wichtig ist und für eine freie Gesellschaft zentral ist. Und umso mehr schmerzt es jeden und auch mich ganz besonders, dass wir auch hier Kontakte reduzieren mussten für den Monat November.
Doch Konkretes für die Kultur, außer den warmen Worten der Kanzlerin, gab es heute noch nicht. Die Erwartungen sind hoch. Der Aufschlag machte zunächst Hoffnung. Bis zu 10 Milliarden Euro an Überbrückungshilfen will die Koalition für den Monat November zur Verfügung stellen. Solo-Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sollen 75% des Umsatzes aus dem November des Vorjahres bekommen, Kulturschaffende eingeschlossen. Das hatten Bund und Länder bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Erstmals könnten damit nicht nur Betriebskosten, sondern auch die Lebenshaltungskosten bestritten werden. Doch ein einzelner Referenzmonat ist bei den schwankenden Einnahmen von Künstlern schwierig, was sogar zu einem Schlagabtausch zwischen Helge Schneider und Bundesfinanzminister Olaf Scholz geführt hatte. Bei der Unterstützung für Künstler ist dir ein Fehler unterlaufen. Ich habe im November gar kein Geld verdient. Bitte mach das anders. Zum Beispiel nehme den Jahresmonatsdurchschnitt. Danke, schrieb der Kabarettist auf Facebook an Scholz. Dieser antwortete, dass man besprochen habe, dass die durchschnittliche Monatseinnahmesituation die Grundlage für die Wirtschaftshilfe sein solle. Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen Soloselbstständige sogar die Wahl haben, welches Modell sie anlegen. Klar ist auch, dass der gleichzeitige Bezug von Grundsicherung und Wirtschaftshilfe nicht möglich sein wird. Doch Details, etwa ob es eine Obergrenze der Zahlungen geben wird, an welche Bedingungen sie geknüpft sind, bleiben unklar, auch weil die Bundesregierung sich für die Wirtschaftsbeihilfen noch das Okay aus Brüssel holen muss. Und fraglich ist für viele auch, was nach dem November kommt, wenn die Theater und Bühnen vielleicht wieder öffnen, die Situation aber noch auf Monate prekär bleibt.
Also Hilfen werden durchaus auch an die Menschen gebracht, das muss man schon auch sagen. Und das ist auch sehr positiv, aber es bräuchte endlich mal eine einheitliche, bundesweite Lösung, die über 3 Monate auch mal hinausgeht.
Forderte die Sängerin Sarah Crispin, Gründerin eines Netzwerks für Musiker in Corona-Zeiten. In der vergangenen Woche war es aus dem Kulturbereich zu heftigen Protesten gegen den Lockdown bei Kultureinrichtungen gekommen. Verbände warnten vor einem Kahlschlag. Vielen Bühnenkünstlern und Musikern würde das neuerliche Auftrittsverbot endgültig das Genick brechen. Mit der wiederholten Schließung von Theatern, Opern und Konzerthäusern komme auf die Kulturschaffenden eine Verschärfung der extremen Notlage zu, in der sich die ganze Branche befindet, warnten am Freitag auch die Kulturminister der Länder in einem Appell an den Bund. Hilfen für die Kulturschaffenden müssten schnell und pragmatisch erfolgen. Wann und in welcher Form sie kommen werden, heute blieb das noch offen.
Die Kulturschaffenden warten also weiter auf verlässliche Hilfszusagen, Christiane Habermals berichtete. Rassismus und Diskriminierung, die Umwelt- und Klimakrise oder auch Armut und soziale Ungerechtigkeit. Mit all diesen Themen wollte sich in diesem Frühjahr eigentlich das alljährliche Literaturfestival auf dem Monte Verità auseinandersetzen. Also auf dem Berg der Wahrheit oberhalb von Ascona, der vor 100 Jahren ein Magnet für Wahrheitssucher war. Dabei wollte man nach vorne schauen, unter dem Motto »Große Erwartungen« in Anspielung auf den gleichnamigen Bildungsroman von Charles Dickens. Das Motto blieb. Wegen Corona musste das Festival aber in den Herbst verschoben werden und es hat jetzt fast ausschließlich online stattgefunden. Katrin Hillgruber mit einer Bilanz.
Das Auffälligste an den 8. Eventi Letterari Monte Verità war die Abwesenheit der Jahreszeiten. Üblicherweise zieht es den Blick des Publikums aus dem Tagungshotel magisch nach draußen, auf den Berg der Reformbewegungen, dem magnetische Kräfte nachgesagt werden, auf die blühenden Hänge rund um den glitzernden Lago Maggiore. Doch in diesem Herbst gab es fast nur Interieurs zu sehen. Eine altrosa tapezierte Bibliothek bei Hanif Kureishi in London, ansonsten Bücher und Bilder vor weißem Hintergrund, ob in Paris, Berlin oder im nahen Mailand. Von dort aus moderierte der künstlerische Leiter Paolo Di Stefano. Eine Schaltung zu dem pakistanisch-britischen Romancier Hanif Kureishi eröffnete die 4 Festivaltage. Für ihn bestehen die titelgebenden großen Erwartungen schlicht darin, auf die Jugend zu setzen. Sie solle im alten Europa, in zerfallenden Ländern wie Großbritannien oder Italien, endlich das Kommando übernehmen. Für den Marokkaner Tahar Ben Jeloun, der seit Jahrzehnten in Paris lebt, bedeutet die Corona-Krise einen Lackmustest für die Werte des Abendlands. Der Grund, warum wir in Europa mit dem Problem nicht fertig werden, ist die Demokratie. Die Demokratie ist fragil. Sie respektiert das Individuum und seine Freiheiten. Und jetzt protestieren 30% der Franzosen gegen den neuen Lockdown, weil sie ihn als Einschränkung ihrer Freiheit empfinden. Das ist wahr, aber wenn wir diese Maßnahme nicht durchführen, bedeutet das, dass wir nicht solidarisch, sondern reine Individualisten sind. Da war sie wieder, die Corona-Krise. Kaum eine Lesung, kaum ein Dialog blieb thematisch von ihr verschont. Wie auch die Roman- und Theaterautorin Nino Haratischvili von Berlin aus betonte.
Ich hatte mir vorgenommen, ich würde nie etwas über Corona schreiben, weil wir sind umgeben davon. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Das hatte aber was damit zu tun, dass ich schon immer auch als Kind von dem Gedanken der Parallelität oder Gleichzeitigkeit fasziniert war, wie in der Welt Dinge so zeitgleich möglich sind, von Leid bis Freude, von Glück bis Unglück, Tod und Leben.
Ein hochzuschätzendes Markenzeichen der Eventi Letterari sind von jeher die interkulturellen Begegnungen, vor allem zwischen dem italienisch- und dem deutschsprachigen Raum. Gut 700 Jahre zurück, ins Todesjahr von Dante Alighieri, verwies die Videokonferenz des Dichters Durst Grünbein mit dem Germanisten Maurizio Pirro aus Bari.
Bei Dante selber passiert ja etwas außerordentlich, wir können sagen eine Art Zeitrevolution. Dante ist sich hochbewusst, welche Rolle er spielt als Überlieferer antiken Gedankengutes und weiß ganz genau, was er da tut. Also er ist sozusagen eine große Umschaltstelle, ein großer Transformator für Stoffe, Motive, Versformen etc. etc. Das alles transportiert er quasi in die Zukunft. Und so erschien auch einigen dieser Modernen, als wäre Dante schon so etwas wie ein Futurist gewesen, vielleicht der erste italienische Futurist.
Ein einziger Gast trat zum Schluss doch noch leibhaftig am Lago Maggiore auf. Der Schweizer Fabio Pusterla.
Buonasera.
Guten Abend, jetzt bin ich dran, als einziger Autor, der bei dieser Ausgabe der Eventi Letterari tatsächlich anwesend ist. Ich lese einen Text, der wohl das riskanteste und extremste ist, was ich bisher geschrieben habe. Das zeigt sich sogleich am Titel: Requiem für ein lombardisches Altersheim.
Si intitola Requiem per casa di riposo lombarda.
So endete diese besondere Ausgabe des Tessiner Literaturfestivals in tiefer Nachdenklichkeit, aber auch Dankbarkeit, dass es überhaupt stattfinden konnte und damit Gelegenheit zu künstlerischen Reflexionen der Lage gab.
Katrin Hillgruber berichtete vom Tessiner Literaturfestival, das normalerweise immer im Frühjahr auf dem Monte Verità stattfindet und diesmal im Herbst stattfand und fast ausschließlich online. Italiens Kulturszene trauert um einen Großen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Maja Elmenreich.
Seine Stimme, sein Gesicht, sein Humor, Gigi Proietti, ist in Italien dem Fernseh, dem Theater, dem Film und ganz allgemein dem großen Unterhaltungspublikum bekannt. Als äußerst populärer Schauspieler, Kabarettist, Sänger, als Fernsehmoderator, auch als Theaterleiter. In einigen internationalen Filmproduktionen hat Proietti mitgespielt, unter der Regie etwa von Robert Altman und Sidney Lumet. Später lieh er seine Stimme als Synchronsprecher namhaften Schauspielerkollegen. Gigi Proietti war unter anderem die italienische Stimme von Sean Connery, Sylvester Stallone und Marlon Brando. Heute, am Tag seines 80. Geburtstages, für den eine Reihe von Gratulationen und Ehrungen geplant waren, heute ist Gigi Proietto in seiner Geburtsstadt Rom gestorben. Kommen wir zum kreativen Protest gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, die ab heute gelten und bekanntlich auch die Kultureinrichtungen treffen.
Wir sind Theater, wir sind viele. Ohne Kunst wird es still. Wir sind Theater, stehen zusammen. Wir sind viele, wir sind laut und schreien euch zu. Ohne Kunst wird es still.
So wie das Ensemble des Musicals Swing Street vom Stadttheater Fürth, so melden sich Kulturschaffende aller Genres zu Wort. Auch die GMD- und ChefdirigentInnenkonferenz hat einen offenen Brief formuliert, und zwar an die Bundeskanzlerin, die Kulturstaatsministerin und die MinisterpräsidentInnen. Man fordere von der Politik im weiteren Verlauf der Pandemie evidenzbasierte Entscheidungen für den Kultursektor und im November die Musikschulen bundeseinheitlich offen zu lassen und sie in dieser Hinsicht sich den Schulen gleichzustellen. Hier könne die Politik beweisen, wie wichtig ihr kulturelle Bildung in unserer Gesellschaft wirklich sei, soweit die ChefdirigentInnen und die GeneralmusikdirektorInnen. Heute Abend im Deutschlandfunk Musikjournal ab 20.10 Uhr geht es um die Lockdown-Folgen auch für Opern und Konzerthäuser und für die freie Musikszene, unter anderem im Gespräch mit dem Dirigenten Christoph Spering. Ausschließlich online und damit garantiert ohne Virengefahr finden zurzeit die ARD-Hörspieltage statt. Der Deutsche Kinderhörspielpreis geht in diesem Jahr an das Hörspiel Stella Menzel und der Goldene Faden, eine Produktion von RBB und NDR. Das Hörspiel von der New Yorker Autorin Holly Jane Rollins erzähle auf überaus kindgerechte und dabei lehrreiche Weise vom Russland der Zarenzeit, vom Berlin der 1920er Jahre, von der Flucht einer jüdischen Familie nach New York, dem Leben im Exil und einem Neuanfang in Deutschland, so die Jury. Und zum Schluss nochmal ein Beweis dafür, dass Kultur lebensnotwendig ist bzw. Leben retten kann. In der Nähe von Rotterdam ist in der vergangenen Nacht eine U-Bahn auf dem Abstellgleis über Halteblöcke hinausgeschossen und erst auf einer 10 Meter hohen Walschwanzskulptur zum Stehen gekommen. Ohne diese Schwanzflosse wäre die Bahn mitsamt ihrem Fahrer ins Wasser gestürzt. Sinnigerweise heißt das Kunstwerk »Vom Schwanz eines Wals gerettet«.
Danke, Maja Elmenreich. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Debatte um die Missbrauchsstudie im Erzbistum Köln. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.